Ich habe so das Gefühl, dass wenn wir uns einfach bunt ernähren und von jedem etwas auf unseren Teller nehmen, was jetzt nicht unbedingt Coca-Cola oder Pommes sind, dann haben wir schon eine ganz gute Entscheidung getroffen.
Hier sind Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sollten uns mal über Ernährung unterhalten. Und da wollte ich starten mit der Frage, was hast du heute Morgen gefrühstückt?
Also, ich habe mein Frühstück folgendermaßen vorbereitet. Ich habe Tomaten gegessen, Gurken, schwarze Oliven und ich habe mir ein arabisches Weißbrot, also so ein Fladenbrot, ganz dünnes, aber nur die Hälfte davon. Und die habe ich, da habe ich weißen Käse, also weißen arabischen Käse genommen und habe den in so einer Maschine so warm gemacht. Also ich habe ein warmes Sandwich, Käse-Sandwich gegessen mit Tomate, Gurke und Oliven.
Und hast du dir das bewusst zusammengestellt oder machst du das, weil es dir einfach schmeckt?
Diesmal habe ich es mir tatsächlich bewusst. Ich habe die Tage davor, habe ich klassischerweise entweder mein Rührei oder mein Spiegelei oder mein Müsli mit ganz vielen Früchten gegessen. Und ich habe einmal die Woche, nehme ich mir ganz bewusst das raus. Ich weiß natürlich auch, dass Weißbrot jetzt nicht das Beste ist, aber es ist so für mich einfach mal alle paar. Ich sage nicht alle paar Tage, aber zumindest alle 10 Tage esse ich gerne so ein Frühstück.
Jetzt ist ja das Thema Ernährung ein Thema, was viele Menschen beschäftigt oder immer mehr Menschen auch beschäftigt. Und gerade wenn es um entzündliche Erkrankungen geht, um Abnehmen geht, um die Brigitte-Diät geht oder was auch immer, Ernährung ist immer eines der ersten Themen, was da angesprochen wird, um sich einfach besser zu fühlen. Und wir hatten ja auf deinem Hämophilie-Tag der Veranstaltung, die du hattest, auch jemand als Ernährungsberaterin dabei.
Genau, Maya haben wir einfliegen lassen aus München, weil wir uns tatsächlich mal mit dem Thema Ernährung und Hämophilie, aber das Thema Entzündung und Hämophilie ist ja ein ganz großes Thema und können wir auch irgendwas mit der Ernährung tun? Und deswegen freuen wir uns ganz herzlich, dass Maya dabei ist. Herzlich willkommen, Maya.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, und June begleitet uns heute auch wieder bei unserem Podcast. Hallo June.
Hallo zurück.
Maja, also mir ist keine Empfehlung für Patienten mit Hämophilie bekannt. Ist dir irgendwas aufgefallen?
Also es war sehr interessant. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert und arbeite in einer Firma, wo es um personalisierte Ernährung geht. Und tatsächlich ist mir nie wirklich ein Leitfaden oder spezielle Ernährungsempfehlungen für Hämophilie über den Weg gelaufen. Extra für den Welthämophilie-Tag habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und tatsächlich bin ich auf keine Leitlinien für Hämophilie gestoßen. Das Interessante ist aber, dass ganz viele Komorbiditäten, die mit Hämophilie einhergehen, auch durch die Ernährung adressiert werden können und man definitiv durch die Ernährung eine tolle Grundlage legen kann, um sich einfach besser zu fühlen.
Gibt es denn überhaupt medizinische Leitlinien zur Ernährung?
Definitiv. Man kann zum Beispiel, es gibt für verschiedene Krankheiten wie Lipödem, Übergewicht, Adipositas etc. viele Leitlinien. Auch die antientzündliche Ernährung ist mittlerweile, glaube ich, etabliert.
Aber gibt es dazu richtige Leitlinien, also dass es wirklich verfasst wurde, so unter der AWMF? Ist dir da irgendwas
Nein,
bekannt?
auf
Gar
gar
nicht.
keinen Fall. Das habe ich tatsächlich nachgeguckt. Das gibt es tatsächlich nicht. Aber es wird immer davon gesprochen, dass man sich adäquat und antientzündlich ernähren soll.
Ja, ich habe das ja oft in meiner Sprechstunde, ja, und dann kommen die Patienten und sagen, ja, ich muss mich jetzt mehr basisch ernähren. Da steige ich dann manchmal so ein bisschen aus, weil mir da so der Hintergrund fehlt, aber vielleicht kannst du uns da helfen. Fangen wir doch mal mit dem Thema Entzündung an. Wie ernähre ich mich, wenn ich eine Entzündung im Körper habe, am besten? Was tut meinen Gelenken, meiner Entzündung gut, beziehungsweise hilft, diese Entzündung zu bekämpfen?
Also das erste Ziel, wenn man sich antientzündlich ernähren möchte, ist natürlich die Entzündungsmarker bzw. die entzündlichen Botenstoffe zu senken. Und einer der größten Hebel dabei sind definitiv die Omega-3-Fettsäuren. Ich glaube, von denen hat auch schon so ungefähr jeder gehört. Das ist super interessant. Es gibt die essentiellen Fettsäuren, die der Körper selbst nicht bilden kann. Dazu zählen einmal eben die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-6-Fettsäuren. Das Interessante bei den beiden ist, dass man die unbedingt in einem bestimmten Verhältnis zu sich nehmen sollte. Es gibt nämlich nur ein Enzym, das die beiden umwandeln kann, und um das konkurrieren die. Dabei sollte man wissen, dass Omega-6-Fettsäuren Entzündungen im Körper eher steigern, also fördern, und Omega-3-Fettsäuren Entzündungen eher senken. Das heißt, man möchte eigentlich eher mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. Ein empfohlenes Verhältnis ist ein geringeres als 5:1, also mehr Omega-6-Fettsäuren und weniger Omega-3-Fettsäuren. Allerdings essen wir meistens in Deutschland ungefähr ein Verhältnis von 16:1, was deutlich zu viel ist und eben Entzündungen stark fördert. Das liegt unter anderem daran, dass wir sehr viele Lebensmittel essen, die Omega-6-Fettsäuren enthalten, und weniger Lebensmittel essen, die Omega-3-Fettsäuren enthalten. Dazu zählen zum Beispiel Fisch, Leinsamen und so weiter. Stattdessen essen wir aber ziemlich viel, zum Beispiel sonnenblumenölhaltige Lebensmittel, die eben stark Omega-6-lastig sind.
Und was ist mit dem Zucker, Maya?
Zucker ist auch ziemlich interessant. Also ich würde sagen, Zucker ist natürlich vor allem ein großer Treiber für Übergewicht. Von der WHO wird aktuell empfohlen, nicht mehr als 25 Gramm sogenannten freien Zucker zu sich zu nehmen, also einfach zugesetzten Zucker. Das sind nur 6 Teelöffel, und ich glaube, wenn jeder jetzt mal kurz nachdenkt, wie viel Zucker er zu sich nimmt, dann überschreitet man das ganz gerne mal. Und gerade Übergewicht ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wenn es um Hämophilie geht. Denn Übergewicht kann natürlich die Gelenke belasten, was Gelenkblutungen fördert und natürlich auch einfach die Gelenkschädigung. Zucker zu reduzieren ist auf jeden Fall eine super Idee, um das Gewicht zu senken. Viele, das ist ja gerade so ein kleiner Trend auf Social Media, greifen dann ganz gerne zu Süßungsmitteln. Das ist tatsächlich gar nicht mal so schlau. Die WHO empfiehlt zum Beispiel keine Süßungsmittel, um abzunehmen. Und das liegt teilweise daran, dass sie sich gar nicht so gut zum Beispiel auf das Darmmikrobiom auswirken. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, okay, wie reduziere ich denn eigentlich Zucker in meiner Ernährung, dann ist eigentlich so der beste Tipp, nicht nur auf die klassischen Zuckerquellen, wie zum Beispiel Bonbons, Schokolade und Eiscreme zu verzichten, sondern auch mal genauer die Packungsrückseite zu lesen und zu schauen, wie viel Zucker sich eigentlich darin befindet. Denn viele unterschätzen zum Beispiel, wie viel Zucker Weißbrot enthalten kann, muss ich jetzt leider mal sagen. oder auch wie viel Zucker zum Beispiel in Ketchup oder Saft enthalten ist. Also man kann sehr gut den Zuckergehalt von Saft zum Beispiel mit Cola vergleichen, was mich persönlich echt schockiert hat, als ich das erste Mal rausgefunden habe. Was auch immer super ist, ist natürlich immer selbst zu kochen, weil dadurch merkt man auch selbst, wie viel Zucker letzten Endes im Essen ist.
Und Susanne, Björn, darf ich euch fragen, was empfehlt ihr euren Patienten? Ich meine, ihr kommt ja aus unterschiedlichen Fachrichtungen, aber wie geht ihr damit um, wenn Leute gar keine Ahnung haben von Ernährung?
Naja, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Wenn Patienten vermehrt in die Sprechstunde kommen und immer mal wieder, nicht immer mal, sondern wirklich immer wieder über Gelenkschmerzen klagen, und ich eigentlich sehe, dass das Gelenkproblem nicht ein reines, ich sage jetzt einmal, Gelenk ist kaputt durch die Blutung, jetzt einmal ganz klassisch runtergebrochen, sondern auch das Ganze noch getriggert wird, A, durch das Gewicht und B, durch die Ernährung. Da muss ich schauen, wie ich an den Patienten herankomme und ihm verschiedene Dinge mitteilen kann, die in sein Konzept oder in sein Lebens, ja, in seinen Lebensabend auch reinpassen. Ich meine, wenn der jeden Abend auf der Couch mit seiner Freundin und mit seiner Partnerin sitzt und essen, ich sage jetzt einfach mal, Nüsse und Chips und Cola, wird es schwierig sein, alles über den Kamm zu scheren und sagen, so, jetzt isst du davon gar nichts mehr. Und die Idee ist oft, dass ich sage, wie wäre es erst einmal zu reduzieren. Also es geht mir nicht darum, es zu verbieten oder zu sagen, das ist ganz schlecht, sondern zu schauen, wie kann man in so einem Wochenmodus mal schauen, wie viel Gummibärchenpackungen und wie viel Chips oder auch versteckte Zuckergehalt, Weißbrot, was ich jetzt auch heute noch gegessen habe, sozusagen, aber was man letzten Endes auch weglassen kann, aber zumindest in die Reduktion erstmal reinzukommen, weil die Reduktion sorgt ja erstmal dafür, wenn ich weniger zu mir nehme, habe ich ja schon eine Chance, dass ich Kalorien reduziere und dann peu à peu in den nächsten Schritt reinzukommen.
Das ist ja immer ein ein Abwägen zwischen Einfuhr und Verbrauch, ne? Und vieles entscheidet sich ja schon an der Supermarktkasse. Und wenn du dann Leute einkaufen siehst, und ich habe halt viele Kinder auch in der Sprechstunde, die teilweise extrem übergewichtig sind, ja. Und wenn denen zu Hause die Cola hingestellt wird, was machen sie? Sie trinken die Cola. Und Kinder, bei Kindern ist es oft so, wenn die nach Hause kommen, weil sie sich ausgetobt haben, dann haben sie Hunger. Tatsächlich haben sie aber oft Durst. Und dann kannst du denen auch empfehlen, einfach erstmal ein Glas Wasser zu trinken. Und dann wird sich das dann auch einpendeln. Dann ist der Hunger meistens auch schon verschoben. Insofern, aber wenn es um so spezielle Sachen geht, dann werde ich dann auf so Leute wie dich verweisen, weil ich da, wie gesagt, nicht so firm bin, wie ich jetzt mit meinen Basen, mit meinen Säuren umgebe, mit den Antioxidantien umgehe. Da gibt es ja auch so Empfehlungen, nehme ich Zink, nehme ich Selen dazu, um da so ein bisschen was für meine Gesundheit, mein Immunsystem zu machen.
Okay, Thema Immunsystem. Also ich muss sagen, eins meiner Lieblingsthemen in diesem Zusammenhang ist vor allem der Darm. Das ist ja auch ein Thema, das in den letzten Jahren richtig hochgekommen ist. Was die wenigsten wissen, ist, dass der Großteil des Immunsystems tatsächlich im Darm liegt. Aber die heutige Ernährung ist gar nicht mal so gut für den Darm. Da finde ich es echt schön, dass man mit so ganz kleinen Hacks echt die Darmgesundheit fördern kann. Und das wirkt sich übrigens auch richtig gut auf die Laune aus, was vielleicht so ein kleiner, netter Nebenbenefit ist. Es gibt da echt einfach sehr coole probiotische Lebensmittel, die wir eh eigentlich schon die ganze Zeit essen. Das ist zum Beispiel Sauerkraut und griechischer Joghurt und Kefir, wo man einfach nur darauf achten muss, dass der nicht pasteurisiert ist. Der enthält nämlich gute Darmbakterien, die unseren Darm echt gut stärken. Worauf man eigentlich ziemlich einfach achten kann, was nicht so gut ist für den Darm, wäre zum Beispiel stark verarbeitete Lebensmittel, sehr viel Zucker, Alkohol, muss ich leider auch dazu sagen, ist auch nicht so ganz gut für den Darm. Und allgemein sollte man auch darauf achten, dass man einfach immer einen bunten Teller vor sich stehen hat, denn die Darmbakterien lieben wirklich pflanzliche Ballaststoffe. Und davon am liebsten ganz viel unterschiedliche.
Das heißt, faserreiche Ernährung und ein bunter Teller, das hilft uns, glaube ich, morgens, mittags und abends sowieso.
Maja, jetzt hast du ganz viel über Darmgesundheit erzählt. Sag mal, aber was mache ich denn jetzt praktisch, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte ein bisschen was zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Was schlägst du mir denn vor, was denn super cool ist für den Darm? Was kaufe ich in dem Supermarkt ein?
Ein super Beispieltag, wenn man was Gutes für seine Darmgesundheit tun möchte, kann ziemlich lecker sein. Man kann zum Beispiel ganz einfach mit einem griechischen Joghurt starten, den kriegt man ja auch im Supermarkt. Der enthält eben gute Bakterien für den Darm. Das Ganze essen die meisten ja ganz gerne mit Granola zum Beispiel. Da kann man einfach Haferflocken nehmen, die sind nicht so zuckerreich. Mit ein paar Nüssen, Leinsamen oder Flohsamenschalen, die liefern Ballaststoffe, die die gesunden Darmbakterien sehr gerne futtern. Dazu kann man auch einfach noch ein paar Beeren geben. Die tun den Darmbakterien auch gut und liefern noch ein bisschen natürliche Süße und Antioxidantien und Vitamine.
Das klingt ja auch so ein bisschen danach, als würde es schmecken, weil man hat ja oft Angst, wenn man sich so gesund ernährt, dass es einfach keinen Spaß macht, man dann am Ende doch zu einem Stück Schokolade greift, ne, um sich dann in irgendeiner Form wieder zu belohnen. Was mache ich denn, wenn ich tatsächlich das Bedürfnis habe, jetzt irgendwie noch was Süßes zu mir zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, das war jetzt ein Tick zu gesund?
Das Gefühl, ein Tick zu gesund, das ist eine gute Beschreibung. Ja, das Gefühl kenne ich natürlich ziemlich gut. Man kann in der Mahlzeit schon ein bisschen darauf achten, dass die gut sättigt, indem man eben schaut, dass da Proteine drin sind und dass man vielleicht auch ein bisschen Obst und Gemüse dabei hat für die Sättigung. Und wenn man danach noch Lust hat auf was Süßes, dann wäre es zum Beispiel eine super Idee, natürlich zu gesünderen Alternativen zu Süßigkeiten zu greifen. Das wären dann zum Beispiel Beeren oder Nüsse oder zum Beispiel dunkle Schokolade, die nicht so viel Zucker enthält.
Was ist mit Datteln als Süße, wenn ich morgens Datteln mit reinmache? Ist das eine gute Idee?
Das ist ein super Thema. Man muss sagen, Datteln sind nicht nur, weil sie natürlich sind, einfach zuckerarm. Die enthalten tatsächlich sogar ziemlich viel Zucker. Aber das Schöne an Datteln ist, dass sie eben auch ein ganzes Lebensmittel sind und dementsprechend auch noch andere Nährstoffe und auch wieder die guten Ballaststoffe mit sich bringen, über die sich dann wieder das Mikrobiom und allgemein der Körper freut.
Ja, eine Dattel, das ist ja was ganz, also was typisch Arabisches, ne? Datteln mit einer Walnuss drin, das ist ja, ja. etwas, was wir sogar wenn wir unser Fastenbrechen haben, im Ramadan essen wir zuallererst 3 Datteln. Das sind so die ersten Dinge, die wir zu, oder zumindest erstmal ein, also 3 Datteln über den Abend verteilt, die nehmen wir zu uns.
Ich glaube, aus der arabischen Ernährung kann man sich generell viel abgucken, oder?
Ich muss auf jeden Fall sagen, diese Kombi ist ziemlich smart, denn wenn man diese Zucker, die in der Dattel enthalten sind, nochmal mit Nüssen kombiniert, darin sind zum Beispiel auch nochmal Fette und diese Kombination sorgt dafür, dass der Zucker etwas langsamer vom Körper aufgenommen wird und wir einfach nicht sofort wieder Heißhunger auf das nächste bekommen.
Ja, dann habe ich ja mal wieder was mitgenommen, dass ich zumindest wieder meine Dattel und die Walnuss wieder gerne essen darf.
Das ist auf jeden Fall was Gutes. Zum Schluss würde ich gerne noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar, wenn wir zum Beispiel Patienten mit Osteoporose haben. Osteoporose auch ein Thema bei Patienten mit Hämophilie, weil die sich wenig bewegen, wenig Last auf dem Knochen haben und vielleicht, man weiß es nicht, auch einen anderen Knochenstoffwechsel haben. Und wir empfehlen als Nahrungsergänzungsmittel immer Vitamin D-Supplementation, also Vitamin D zusätzlich einzunehmen. Gibt es denn von deiner Seite aus, vielleicht für die Osteoporose, aber generell einen Grund, speziell Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?
Erstmal, ich liebe das Thema, denn wenn wir über Knochengesundheit sprechen, dann denken die meisten natürlich an das Glas Milch mit dem Kalzium. Das ist auch schön und gut, das ist tatsächlich eine gute Kalziumquelle, aber leider kann der Körper damit gar nicht viel anfangen, wenn er es nicht aufnehmen kann. Und genau dafür ist Vitamin D einfach super wichtig. Das erlaubt uns erstmal, dass wir das Kalzium aufnehmen können und das auch in die Knochen eingebaut werden kann. Und deshalb ist es natürlich super wichtig, dass wir genug Vitamin D im Körper haben. Das Blöde ist nur leider, dass, ich habe letztens eine Studie gelesen, fast 60% der Deutschen einfach einen Vitamin-D-Mangel haben. Also die Studienlage variiert ein bisschen, aber das zeigt uns nochmal, wie wichtig es ist, allgemein Vitamin D zu supplementieren und eben auch besonders bei der Hämophilie, wo die Knochengesundheit so wichtig ist.
Und wie sieht's aus mit dem Eisen? Susan, glaubst du, dass Bluter durch die Ernährung ihren Eisenhaushalt so gut auffüllen können, dass es reicht?
Kommt immer ein bisschen drauf an, wenn sie gut eingestellt sind durch ihre medikamentöse Therapie, sage ich mal ja. Aber wir haben ja auch Fälle, wo Frauen eben stark ihre Regelblutung haben und wir kommen gar nicht hinterher, das letztendlich aufzufangen. Und dann heißt es oft, na, dann nehmen Sie doch mal für 3 Monate Ihre Eisentabletten ein. Ich sage dann immer, ja, das ist gut und schön, je nachdem, wie der HB oder der Ferritin, der Eisenstoffwechselwert wirklich, der Langzeitwert auch wirklich vorhanden ist, wird es schwierig sein, das ausschließlich mit Tabletten hinzubekommen. Und da hilft es oft dann auch, eine Infusion zu bekommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder von uns, also egal, ob er eine Gerinnungsstörung hat oder nicht, trotzdem über den Darm Eisen verliert. Das heißt, es wird Blut in irgendeiner Weise, geht ja letzten Endes verloren. Je nachdem, welche Gerinnungsstörung vorliegt, der eine mal mehr oder weniger. Und da ist es ganz wichtig, dass wir eben so Dinge eben kontrollieren wie Vitamin B12, Ferritin. Und je nachdem, welchen du ausgleichst, geht der eine entweder höher oder wieder runter, weil die eben ganz eng zusammenhängen. B12 und Ferritin hängen ganz eng zusammen. Das heißt, es geht nicht nur um den Ferritin, also um den Eisenwert, sondern auch um den Vitamin B12-Wert. Und da ist eben die nächste Frage, wo haben wir Vitamin B12 drin und Eisen vielleicht auch?
Okay, hier habe ich leider wieder schlechte Neuigkeiten für die Vegetarier und Veganer, denn die beste Quelle für Vitamin B12 und tatsächlich auch für Eisen ist meistens Fleisch. Für die Vegetarier eignet sich als Eisenquelle auch natürlich noch Kichererbsen zum Beispiel, also Hülsenfrüchte oder eben auch zum Beispiel Kürbiskerne. Und gute Vitamin B12-Quellen sind auch noch Käse und Hühnereier und auch fette Fische. Also da muss man definitiv auch supplementieren, sollte man Veganer sein.
Ich glaube, ihr habt mich eingefangen mit diesem Podcast. Wir hatten jetzt ein Frühstück von dir, das war ganz okay, so wie wir verstanden haben. So schlecht. Wir hatten ein sehr gutes Mittagessen für unseren Darm. Was brauchen wir jetzt noch für ein Abendessen, damit wir fein aus dem Tag rauskommen?
Puh, das ist eine gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass ihr eine gute Proteinquelle zu euch nehmt. Wenn man jetzt zum Beispiel Eisen zu sich nehmen könnte, könnte das zum Beispiel rotes Fleisch sein oder auch für Vitamin B12. Fisch wäre zum Beispiel auch eine super Idee, um ein bisschen Omega-3 zu sich zu nehmen. Dann kombiniert man das Ganze am besten mit einer coolen Kohlenhydratquelle. Zum Beispiel Kichererbsen wären super geeignet oder die Kartoffel, die die Deutschen ja so gern lieben. Da kleiner Extra-Tipp, wenn man die kurz abkühlen lässt und dann nochmal warm macht, dann entsteht resistente Stärke, die nochmal viel besser für den Darm ist. und sogar weniger Kalorien hat, nebenbei. Dann ist natürlich ein leckeres Dressing dazu super oder ein Dip. Man könnte jetzt zum Beispiel Quark nehmen, zusammen mit ein paar Kräutern, ein bisschen Zitronensaft und gutem Öl. Und so kriegt man auch nochmal gute Fette rein, ein paar Bakterien für den Darm und vielleicht auch noch ein bisschen Calcium.
Wow, das Thema ist riesig. Ich glaube, dieser kurze Podcast reicht nicht aus, um das alles abzudecken. Das müssen wir irgendwann nochmal aufrollen. Das war jetzt unheimlich viel Ernährung für so einen ganz kleinen Podcast, wie wir ihn hier haben mit diesen 20, vielleicht waren es auch 25 Minuten. Das ist wirklich Stoff für viele weitere Folgen. Ich glaube, das müssen wir nochmal im Detail aufrollen und so auf die einzelnen Sachen eingehen. Dir, Maya, vielen, vielen Dank. Ich habe so das Gefühl, dass wenn wir uns einfach bunt ernähren und von jedem etwas auf unseren Teller nehmen, was jetzt nicht unbedingt Coca-Cola oder Pommes sind, dann haben wir schon eine ganz gute Entscheidung getroffen.
Ja, das wäre mir zuletzt auch echt nochmal wichtig gewesen. Also auch wenn es so viel gibt, was man in der Ernährung optimieren kann, letzten Endes kommt es natürlich darauf an, dass es schmeckt und auch nicht zu anstrengend ist. Also mal ein Weißbrot dazwischen geht auch absolut klar.
Oh, und danke.
Glück gehabt.
Glück gehabt.
Ich glaube, die Hauptsache ist, dass es man einfach ein bisschen bunt isst. Und vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Lebensmittel schon wiedererkannt, was ihr selbst schon sowieso in eurer Ernährung integriert habt. Also vertraut euch da ein bisschen selbst und genießt einfach.
Susanne?
Björn?
Ich danke dir.
Ich danke dir. Mit freundlicher Unterstützung von Sobi. Swedish Orphan bei Vital.